de mi vida antes que termine esta canción.
Es ist Donnerstag, der 18. August, kurz nach 16 Uhr. Sie hören das deutsche Infomagazin bei Radio Television Marbella auf der 107,6 in Marbella und San Pedro Alcantara und weltweit per Livestream auf www.rtvmarbella.tv. Eine Stunde lang News, Interviews, Veranstaltungstipps und deutsche Musik. Die Wochenzeitung Süddeutsche Ausgabe beschäftigt uns auch wieder an diesem Donnerstag. Wir schauen, welche Themen heute im Platz sind und telefonieren dafür mit Chefredakteur Uwe Scheele. Live zu Gast im Studio ist heute Sascha Bandermann. Er gehört zu den bekannten Gesichtern der Sportmoderation und Sportberichterstattung im deutschen Fernsehen. Über seine Hauptaufgaben bei Magenta Sport, seinem aktuellen Sender, vorherige Stationen bei Sport 1 und Sky und seine frühere Karriere als Tennisprofi will ich mit ihm in dieser Stunde sprechen. Eine Sendung, bei der sich das Dranbleiben lohnt, am Mikrofon bis 17 Uhr, Dietmar Förster. Samai, aus und vorbei. Aus und vorbei ist es hier noch lange nicht. Das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella geht erst richtig los. Und der wichtigste Gang am Donnerstag ist der zum Kiosk, denn dort liegt es wieder, das neue Exemplar der Wochenzeitung Sur. Deutsche Ausgabe, voll mit News und interessanten Geschichten. Und wir werfen einen Blick hinein in das Blatt zusammen mit Chefredakteur Uwe Scheele, der jetzt telefonisch zugeschaltet ist. Hallo und einen schönen guten Tag, Uwe.
Hallo Dietmar, schönen guten Tag.
Uwe, wie man bei euch auf der Titelseite sehen kann, wird auf der Feria in Malaga ausgelassen, gefeiert und getanzt. Noch bis Samstag ist die Provinzhauptstadt ein reines Tollhaus und man hat das Gefühl, dass jetzt alle nochmal Party machen wollen, ne? Bevor die Inflation sich noch weiter verschlimmert. Ne? Das ist nämlich ein Thema, das ihr mal konkret mit Zahlen dokumentiert habt bei euch im Blatt.
Genau, du sagst es. Tollhaus, die Stadt von Malaga ist ein Tollhaus, eine gute Bezeichnung. Also es wird viel gefeiert. Das ist nicht ganz so verrückt, wie es sich vielleicht jetzt anhört. Man sieht viel Folklore auf den Straßen, man sieht feierwütige Menschen in der Innenstadt, besonders bis gegen Abend, so 6 Uhr, dann ist Schluss da. Und dann geht es auf dem Feriengelände Recinto Ferial Cortijo de Torres, das ist neben dem Kongresspalast weiter. ist aber nicht zu übersehen. Also wenn man mit dem Auto kommt, sieht man es auch sofort. Wobei mit dem Auto sollte man nicht unbedingt kommen, denn es ist ziemlich schwierig, da zu parken. Mhm. Besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln, aber es ist auf jeden Fall ein Besuch wert, wer es noch nicht gesehen hat und keine Angst hat vor Menschenmassen, ja. Sollte auf jeden Fall.
Und alle feiern sich die Inflation schön, ne, oder?
Genau, und die Inflation, Thema Inflation, genau. Es ist ein bisschen vielleicht, um das Thema Inflation zu vergessen auch, denn es ist schon sehr belastend und ärgerlich, wie die Preise sich entwickelt haben im Laufe des letzten Jahres. Wir haben in Malaga eine noch höhere Preissteigerung als in Deutschland und als auch in Spanien im Durchschnitt, nämlich 11,4% im Jahresvergleich, also praktisch im Vergleich mit dem Vorjahresmonat. 11,4%. Bei den Lebensmitteln sind es sogar über 15%. Der Warenkorb ist allein in diesem Jahr um mehr als 10% teurer geworden. Das sind Zahlen, die sind nicht sehr schön natürlich und ja, ich denke mal, jeder merkt es auch beim Gang in den Supermarkt, dass alles wirklich sündhaft teuer geworden ist, ja. Und immer noch wird.
Uwe, mein Gast Sascha Bandermann vom Magenta Sport kennt die Costa del Sol ja auch seit Jahrzehnten, ne? Ist jetzt wieder gerade im Urlaub hier in Marbella. Sascha, staunst du auch über die Preise? Hier wäre ja doch alles noch ein bisschen billiger als bei dir zu Hause in deiner Heimat in München, ne?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freue mich mega, hier zu sein. Ja, ich bin schon politisch interessiert und verfolge das natürlich auch und habe das gerade gehört, Inflation, ja, wenn die Inflation da ist, musst du vielleicht auch inflationär feiern, könnte man sagen, das muss man den Leuten dann zugutehalten, ja. Aber Preissteigerung, ja klar, ich gucke immer, ich bin auch jemand, der besonders darauf achtet, wie entwickeln sich so Preise im Supermarkt, einfach um ein Gefühl zu bekommen, auch für die Veränderung und habe aber schon immer auch hier festgestellt, sagen wir mal, alles was so Drogerieartikel sind, sind schon immer für mich hier immer teurer gewesen, okay. Also ob ich eine Sonnencreme hier kaufe oder in Deutschland, war schon immer ein brutaler Unterschied.
Okay, trotz Krise und Inflation gibt es doch den Klemmer in Marbella, ne? Und das hat sich jetzt auch bei der Starlight Gala am vergangenen Sonntag gezeigt, wo sonst Hollywood-Star Antonio Banderas ja im Mittelpunkt steht, ne? Ihm aber diesmal ein Kollege fast die Show gestohlen hat,
Uwe. Ja, kann man so sagen. Antonio Banderas stand natürlich im Mittelpunkt als Co-Organisator zusammen mit der Organisatorin Sandra Garcia San Juan. Aber es kam natürlich ein Ehrengast, der eigentlich nur als Begleiter kam, nämlich Richard Gere, der US-Schauspieler Richard Gere, kam in Begleitung seiner Frau. Jetzt muss man nachgucken, Alejandra Silva, kennt man eigentlich nicht ganz.
Eine Spanierin,
so,
ne?
Eine Spanierin, eine spanische Frau, genau. Und die war eigentlich da eingeladen war für ihre Mitarbeit bei der Flüchtlingshilfsorganisation Open Arms. Und wurde deswegen auch dann ausgezeichnet. Aber Richard Gere, alle schauten natürlich auf Richard Gere, ist natürlich klar, ein weltbekannter Hollywood-Star, der aber an diesem Abend ganz gern auch in den Hintergrund trat, obwohl ihm das nicht so ganz gelungen ist. Wir sehen das auch auf den Fotos mit der Tourismusministerin Reyes Maroto und in Andalusiens Finanzministerin Carolina España. Alle drängten sich natürlich um diesen heimlichen Star.
Wobei man musste zweimal hinschauen. Ne? Man hat ihn ja immer noch in Erinnerung aus Pretty Woman, ne? Mit Julia Roberts an seiner Seite.
Ja,
ne?
Also, das ist nicht lange her.
Aber gut, lange alle werden älter. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Man kann ihn aber noch erkennen. Also er ist einfach ergraut, in Ehren ergraut, kann man sagen, klar.
Ja, Sascha, Richard Gere, ist das auch ein Schauspieler, den du gut fandest oder gerne geschaut hast?
Ja gut, er hat ein paar Rollen gespielt, die ich durchaus interessanter fand als die in Pretty Woman, aber selbstverständlich ist das die alle auf dem Schirm haben, wenn sie an Richard Gere denken.
Bekannt gemacht,
und genau, ein Kultfilm habe ich, glaube ich, auch gefühlte 381 Mal geschaut oder auch mal schauen müssen übrigens.
Wahrscheinlich auch deine Töchter mittlerweile schon, ne? Die ja noch etwas kleiner sind, ne? Aber diesen Film bestimmt auch schon kennen.
Ich glaube, den kennen sie noch nicht, aber vielleicht, wenn sie jetzt zuhören, Carla und Jule, muss ich sie mal demnächst ranführen an dieses besondere Märchen.
Ja. Okay. Apropos Showwelt, ne, und apropos Show-Effekt, Kit, das fantastische Auto aus der Serie Knight Rider, die ja von 1982 bis 86 mit David Hasselhoff lief, ist wieder aufgetaucht, und zwar hier in Marbella. Und fast so spektakulär wie das Original. Wie kam es denn dazu?
Ja, ein verrücktes Auto ist ein Nachbau. Ein Mann aus, ein sagen wir mal, jung gebliebener Mann aus Estepona hat sich einen Jugendtraum erfüllt und dieses Auto wirklich originalgetreu nachgebaut. Es ist ein Pontiac Firebird, den er ziemlich billig bekommen hat, wahrscheinlich weil das eine Spritschleuder ist. Der schleudert nicht nur Öl nach hinten, sondern auch Benzin aus dem Auto. könnte ich mir vorstellen, dass man solche Autos jetzt ganz genau, ganz günstig bekommt. Und hat sie dann entsprechend umgestaltet, so wie dieser sagenhafte Auto. Ich habe den Film, diese Serie übrigens nie gesehen, aber ja, du bist ein Experte, hast du mir erzählt, was ja, Knight Rider-Serie angeht. Auf jeden Fall hat es umgestaltet, besonders das Cockpit sieht ziemlich futuristisch aus damaliger Zeit. Man muss es wissen, das war in den 80er Jahren. Und da liefen ja einige Sachen, die man damals als futuristisch bezeichnet, die heute gar nicht mehr so futuristisch sind, wie man sich das vorstellte, wie so Computer aussehen. Damals gab es die ersten, was weiß ich, Computer, die noch gar keine richtigen waren. Und das Lenkrad ist auch ganz komisch. Das hat auch selbst festgestellt, dass das nicht so ganz tauglich ist für enge Kurven zum Beispiel. Wir wünschen ihm viel Glück, dass er nicht irgendwann aus einer engen Kurve rausfliegt, weil das Lenkrad dann doch ein bisschen...
Hat er gesagt, die Straße nach Istanhoch, die würde er nicht schaffen mit dem Auto, ne, oder?
Genau. Das ist vielleicht etwas schwierig, ja. Auf jeden Fall verrücktes Auto und alle drehen sich nach ihm um und wollen natürlich einen Blick auch reinwerfen, denn das ist wirklich Cockpit, sagt man eigentlich beim Flugzeug, das Armaturenbrett. Sieht aber aus wie beim Flugzeug, rundherum mit verschiedenen Knöpfen. Also das Auto macht auch, schießt auch Raketen ab und sowas, natürlich nicht im Original, das war nur im Film so, aber es macht ein Geräusch wie Raketenabschuss und sowas. Also man kann schon mit diesem Auto auch seine Mitmenschen erschrecken, wenn man es möchte.
Okay. Uwe, also du gehörst zu den wenigen, die Serie nicht geschaut haben damals, ne? Aber jetzt frage ich doch mal Sascha, ne? Ist mein Jahrgang 1971, ne? Also ja, du wirst es doch bestimmt auch geschaut haben, ne? Und keine Folge verpasst haben.
Ja, absolut, also es war Kult früher, das habe ich immer geschaut, wenn ich aus der Schule kam, dann lief das irgendwie so um die Uhrzeit, da habe ich mir das kurz reingezogen. Und ja, mit der Uhr, in die er damals gesprochen hat, Kit, ich brauche dich, Kumpel, wenn das Auto von irgendwo wieder um die Ecke kommen sollte, dann hat er den Turbo-Boost gezündet, das war ein absoluter Klassiker. Und weil das ja auch gerade anklang, es ist schon witzig, du denkst ja damals, von vor 40 Jahren, was haben die sich da für spinnerte Ideen ausgedacht, aber autonomes Fahren ist drin, eine sprechende Uhr, das machst du heute mit der Apple Watch und allen anderen. Also da war schon viel von dem, was wir jetzt eigentlich machen, was ich auch heute nutze zum Teil, das ist witzig, ja.
Genau.
Ja, das ist ja oft so, bei Science Fiction auch. Also ich erinnere nur an Enterprise, das ist mehr so meine Zeit. Die hatten ja schon Tablets eigentlich, ne? Ohne dass Tablets erfunden waren. Die sind ja schon am, sie haben solche Handcomputer praktisch wie Tablets, ne? Mit denen sie da kommunizieren auch. Das ist schon verrückt.
Ja, Sascha, deine Frau und deine beiden Kinder sind ja unterwegs zur Strandpromenade, ne? Also es könnte sein, dass der Wagen den vielleicht über den Weg fährt. Also schick ihnen mal kurz eine WhatsApp, sie sollen mal die Augen offen halten. Ne? Vielleicht darfst du nachher mal einsteigen. Ne? Ja. Uwe, ja, diese Woche dann wieder eine ganz, ganz interessante Mischung bei euch in Süddeutsche Ausgabe. Ne? Viel Glamour vor allem, ne? Und viel Boulevard-Themen auch diese Woche. Aber natürlich auch ernstere Themen. Ne? Es geht um die Dürre und um Lösungsvorschläge auch für den östlichen Teil der Costa del Sol, der ja besonders von der Wasserknappheit betroffen ist.
Ganz genau. Die Axarquía, der Ostteil der Costa del Sol, ist sehr stark betroffen davon, besonders die Landwirtschaft. Und da gibt es jetzt auch Möglichkeiten, Vorschläge, nicht nur, sondern auch konkrete Lösungsansätze. Erstmal, dass Trinkwasser rübergepumpt wird aus Malaga in die Axarquía, aber auch, dass geklärtes oder aufbereitetes Brauchwasser für die Landwirtschaft genutzt wird. Und das wird jetzt wirklich in unmittelbarer Zukunft geschehen. Es sind da schon Rohre verlegt worden von der Kläranlage Torox. Es gibt dann auch andere Kläranlagen, die auch angeschlossen werden schon und die bald in der Landwirtschaft genutzt werden können, so wie es eigentlich auch sein sollte. Denn der Stausee La Viñuela, der praktisch leer ist, also zu weniger als 12% gefüllt nur noch, das ist eigentlich ein Trauerspiel, wenn man das sieht, ist ja eigentlich ein Trinkwasserreservoir und nicht eigentlich in erster Linie für die Felder, für die Bewässerung der Felder gedacht.
Ne? Ja, also leichte Themen und auch ein bisschen schwerere Themen. Ne? Wie gesagt, ich würde sagen, auf zum Kiosk, sich die neue Süddeutsche Ausgabe holen und gespannt sein auf nächste Woche. Da habt ihr bestimmt wieder auch einiges in Planung.
Auf jeden Fall, natürlich, immer.
Uwe, jede Woche. Dank dir für das Gespräch und sage Tschüss bis nächste Woche.
Ich danke auch, bis dahin. Tschüss.
Uwe Schede, Chefredakteur von Süddeutsche Ausgabe. Und gleich geht's weiter mit Sascha Wandermann vom TV-Sender Magenta Sport.
Sonnenuntergang und ich fahr durch die Nacht. Loch in mein Herz, Hörni im Kopf. Wenn du willst, ruf mich an, ich bin näher mal wach. Und ich hol dich ab.
Jeder Engel schläft nachts um 2:30. Warum bist du wach? Why did you cry? Auf den Dächern der Stadt werf mir Marlboro Light. Nimm mein Hoodie mit, weil da draußen ist kalt. It was all a dream. Sag mir wohin. I'm fading away. Und dein Haar weht im Wind. Ich hab auch manchmal Angst, aber ist nicht so schlimm, weil ein ehrliches Herz am Ende immer gewinnt. Schau nicht zurück, da sind zu viel Schatten hinter uns. Sag mir, was dir Angst macht und ich bring es um. Zu viel Druck, alle warten aufs Gewitter und wenn's vorbei ist, bleibt uns beiden die Erinnerung. Sonnenuntergang und ich fahr durch die Nacht. Loch in mein Herz, Handy im Kopf. Wenn du willst, ruf mich an, ich bin eh immer wach. Und ich hol dich ab, ab. Sonnenuntergang und ich fahr durch die Nacht. Loch in mein Herz, Handy im Kopf. Wenn du willst, ruf mich an, ich bin eh immer wach. Und ich hol dich ab, ab. Nachts um 2:30, when all angels die. Warum liegst du wach? Baby, why did you cry? Auf den Dächern der Stadt, werf ne Marlboro Light. Nimm mein Hoodie mit, weil da draußen ist kalt. Ich kenn dieses Gefühl, babe. Leben ist schon seltsam, so viele Emotionen. Manchmal will man schnell fahren, manchmal muss man runterkommen. Doch jemand zündet deine Welt an und man will sich nicht verändern. Doch das Leben macht einen kälter und dann passiert, was immer passiert. Kann sein, dass du fällst, weil alles sich dreht und dann wird es hart und dann tut's weh. Doch ist egal, dass alles vergeht. Pass gut auf dein Herz auf, Baby, das ist das Einzige, was zählt. Das ist das Einzige, was zählt. Sonnenuntergang und ich fahr durch die Nacht. Loch in meinem Herz, Handy im Kopf. Wenn du willst, ruf mich an, ich bin eh immer wach. Und ich hol dich ab. Sonnenuntergang und ich fahr durch die Nacht. Loch in meinem Herz, Handy im Kopf. Wenn du willst, ruf mich an, ich bin eh immer wach. Und ich hol dich ab.
Zero und Sonnenuntergang im deutschen Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Mein heutiger Live-Gast im Studio war 8 Jahre lang als Tennisprofi aktiv, wechselte dann nach seiner Karriere im Jahr 2000 auf die andere Seite und berichtete als Sportjournalist für Premiere und DSF, später bekannt als Sky und Sport 1. Seit einiger Zeit ist er für Magenta Sport im Einsatz, wo er als Moderator bei der Fußball-EM 2021 zu sehen war, aber auch vom Eishockey und Basketball berichtet er. Und in Marbella macht er nicht nur regelmäßig Urlaub, hier hat er auch trainiert bei Trainerlegende Klaus Hofses und vom Davis Cup berichtet. Nochmals hallo und herzlich willkommen, Sascha Bandermann.
Ja, grüß dich.
Sascha, Magenta TV überträgt ja live die Spiele der dritten Liga im Fußball. Ne? Wenn man jetzt so wie du im Urlaubsmodus ist, kann man denn da die Liga komplett ausblenden oder versucht man sich auch in der Auszeit auf dem Laufenden zu halten, um dann up-to-date zu sein, wenn man als Moderator dann wieder irgendwann ran muss?
Ja, das ist sicherlich eine kleine Krankheit dieses Berufs, dass man irgendwie immer das Gefühl hat, man verpasst was und dass man immer wieder denkt, da, ich könnte mich da doch nochmal informieren. Das bleibt nicht aus. Also ich versuche es schon runterzufahren, weil sonst wäre es kein Urlaub und ich kann leider den Urlaub jetzt nur in dieser Phase machen, auch wegen Schulkindern und es passt nicht anders irgendwie in meine Saisonplanung. Und meistens läuft dann schon der ein oder andere Wettbewerb, in dem Fall eben schon die Fußballwettbewerbe. Und ja, dann musst du halt auch mal in ein paar News reingucken. Wir kriegen immer so Infomappen geschickt für jeden Spieltag zum Beispiel. Da ist eigentlich alles so aufbereitet, was an wichtigen News zu jedem Spiel nötig ist zu wissen und das ziehe ich mir dann auch mal kurz rein. Das ist aber auch kein dramatischer Zeitaufwand, von daher ist immer noch genug Zeit für Urlaub zum Glück.
Heute ist es ja alles einfacher. Ne? Früher, vor 20 Jahren, sage ich mal, als du auch so ungefähr angefangen hast, na, da war das ja alles noch schwieriger. Ne? Da musste sich dann wahrscheinlich dann den Kollegen anrufen, ja, hält mir mal die Zeitungsartikel auf oder sowas. Ne? Und,
ja, es ist zum einen natürlich viel leichter geworden. Also die Informationen kommen ja gefühlt zu dir. Also du musst sie fast kaum noch suchen, je nachdem, was für eine Sportart du berichtest. Ne? Also
meistens ploppt es ja dann irgendwie auf im Handy oder sowas.
Ne? Genau, und, also gefühlt kann man ja über die erste Fußball-Bundesliga berichten, wenn ich nur die Bild-Zeitung lese. Ja, so Beispiel, weil dann hast du eigentlich alle Hardfacts. Ja. Aber bei eher den sogenannten Randsportarten musst du ein bisschen mehr investieren. Auf der anderen Seite kam früher nicht zu dir. Ja, du musstest suchen, aber die anderen haben auch nicht gewusst, was wichtig ist. Also du warst als Reporter eigentlich im Informationsvorteil. Heute ist es unglaublich schwer, im Vorteil zu sein. Du musst halt sehr dicht an den Sportlern dran sein, um überhaupt noch mehr zu wissen als die Leute, die eigentlich auch über jede Pop-up-Nachricht alles wissen und zwar teilweise schneller.
Einiges gedreht,
Also die gucken schneller aufs Handy und wissen es eigentlich vor dir.
Ja. Also wie gesagt, die dritte Liga ist eines deiner Aufgabengebiete, ne? Und da ist ja eine Spielklasse, wo auch einiges los ist, ne? Und mit den 60ern im Moment ein Traditionsverein oben mitspielt, ne? Zurzeit Tabellenführer nach 4 Spieltagen. Ne? Du wohnst selbst in München, ne? Und hast wahrscheinlich auch einen ganz guten Draht zu den Löwen, oder?
Ja, da bin ich sehr häufig. Liegt in der Natur der Sache, weil wir auch so ein bisschen regional eingeteilt werden, ne? Einfach aufgrund der Reisekosten, und dann bist man auch nicht ewig unterwegs in Zug, Bahn oder Flugzeug.
Derjenige, der vor Ort ist, der geht auch dahin. Ne? Ja.
Genau, und da bin ich sehr häufig, mache das sehr gerne, weil es natürlich eine Kultstätte ist. Ne? Also das Grünwalder Stadion ist wirklich kultig und es macht immer noch Spaß. 15.000 Zuschauer sind da regelmäßig, das ist fast immer ausverkauft. Das kann auch mal übrigens so viel Spaß machen wie ein Zweit- oder Erstligaspiel. Mhm. Die Leute fragen mich immer ganz oft, warum machst du die dritte Liga? Du hast doch mal die erste Liga gemacht. Aber das hat natürlich schon auch eine gewisse Art von Flair und eben diesen Kultstatus, den mache ich gerne. In diesen Ligen ist manchmal auch noch mehr möglich. Es ist nicht alles so glatt gebügelt medial. Die Spieler sind vielleicht noch nicht so in ihrem absoluten, ich habe doch eben schon gesagt, obwohl sie noch gar nicht geantwortet haben, ne? Das ist so eine typische Sportlerfloskel, ne? Wie ich eben gesagt habe, obwohl er noch gar kein Interview gegeben hat, will damit sagen einfach, sie sind noch ein bisschen unverbrauchter manchmal.
Also die Münchner Löwen sollten es doch eigentlich dieses Jahr wieder schaffen, ne? In die zweite Liga aufzusteigen. Also wobei es wäre eigentlich dann schade, wäre ein Verlust für die dritte Liga, oder?
Ja, wenn natürlich. Das ist immer dann Freude und Leid zugleich, aber es ist schön, wenn sie lange oben mitspielen. Jetzt sage ich natürlich, hoffentlich hört keiner zu, wenn sie dann doch drin bleiben, ist es natürlich sehr gut für Magenta Sport, weil es ein absoluter Publikumsmagnet ist, logisch. Logischerweise, deutschlandweit eigentlich, kann man sagen. Aber sie haben dieses Jahr die Qualität von der Mannschaft, von der Qualität insgesamt im Kader plus die Breite und einen sehr guten Trainer mit Michael Kölner, den ich sehr schätze, weil das auch jemand ist, der über den Tellerrand hinausschaut, der sehr gut ist im Teambuilding, losgelöst von fußballerischem Know-how, das du haben musst. Also ich glaube, dass sie das Paket haben, verhältnismäßig ruhigen Verein gerade haben, ist auch nicht mal gang und gäbe bei den Löwen. Es passt viel zusammen.
Was mich noch erinnert an Wildmoser-Zeiten und so weiter, ne? Da war ja immer Feuer drin.
Oder? Absolut. Ich sag mal so, dass ein Verein da gelandet ist, wie die Löwen, wo sie jetzt gerade stehen, das hat immer Gründe. Und die sind übrigens nicht so häufig im sportlichen Bereich zu suchen, sondern meist in dem, was draußen oder im Club um die Mannschaft drumherum passiert. Also hast du nicht die richtigen Leute an den entsprechenden Schaltstellen, wird ein Verein im Sport sehr wenig Erfolg haben können. Weil es ist nun mal heute nicht alles nur Ergebnisfußball, es spielt so viel mit rein, mit medialen Problemen, denen du dich jeden Tag stellen musst. Und ich sag mal so, der Sport als Ergebnissport muss stimmen, aber das Drumherum, also das Team um das Team herum, ist ultimativ wichtig, wichtiger als eigentlich früher.
Okay, der FCK hat ja den Wiederaufstieg in die zweithöchste Spielklasse geschafft, ne? Wie sehr fehlt der dritten Liga und wie sehr dir als Moderator?
Ja, also fehlt der Liga natürlich brutal. Das ist auch ein absolutes Zugpferd gewesen. Ist es jetzt auch in der zweiten Liga? Du hast ein Riesenstadion, du hast eine unglaubliche Begeisterung, du hast dieses, die Region in der Pfalz, das ist halt Wahnsinn. Die leben diesen Verein. Es gibt für die meisten Menschen da wirklich gefühlt nichts anderes als den FCK, als die Roten Teufel. Ja. Das ist für die einfach wie ein anderer, keine Ahnung, gefühlt jeden Sonntag zur Messe geht, ja, in die Kirche geht, ist das deren Kirche. Ja?
Und jetzt auch mit einem tollen neuen Aufsichtsratmitglied, ne, Hans-Peter Priegel, der vor 3-4 Wochen waren es hier war. Ja.
Ja, ich bin auch gespannt, wie sie sich jetzt so schlagen. Sie haben schon die Qualität, mit diesem Verein natürlich auch wieder nach oben zu gehen. Aber ich glaube, erstmal konsolidieren in der zweiten Liga macht für den FCK erstmal mehr Sinn, als direkt wieder ganz wild oben anzugreifen, obwohl das Fundament nicht stimmt.
Man muss es ja nicht machen wie damals zu Rehhagels Zeiten, ne? Also direkter Durchmarsch. Ne?
Kann passieren, ist aber, glaube ich, seitdem auch nicht mehr passiert.
Genau. Ingolstadt, Saarbrücken, Traditionsvereine wie der MSV Duisburg, der SV Waldhof Mannheim und Dynamo Dresden. Was macht sonst noch den Reiz der dritten Liga aus?
Ja, diese Vereine, die du gerade aufgezählt hast, also das ist sicherlich etwas, was diese Liga auszeichnet. Kultvereine, Vereine, die Glory Days hatten, die schon lange her sind, die irgendwie wieder ihren alten Glamour hervorholen wollen, ist zum Teil auch schaffen. Dynamo Dresden geht immer mal hoch, dann kommen sie wieder runter. Also konstant sind sie auch nicht, was uns jetzt auch wieder natürlich zu Pass kommt. Das macht diese Liga aus, losgelöst davon, dass da übrigens besserer Fußball gespielt wird, als der eine oder die eine oder andere meint. Es ist natürlich nur eine Frage der Konstanz. Ne? Über 38 Spieltage wird in der dritten Liga einfach nicht so häufig guter Fußball gespielt, weil es ja auch dann eine Ausbildungsliga zum Teil sein soll. Also du hast viele junge Spieler, du erkennst sehr viele Talente. Das macht Spaß, die Leute zu sehen, von denen du dann auch mit meinem Auge kriege ich das ab und zu mal hin, zu glauben, hey, das ist jemand, der wird durchstarten. Der geht vielleicht von der dritten in die erste.
Okay.
Und das wird auf jeden Fall ein richtig guter Bundesligaspieler. Also die Jungs so im jungen Alter, auch von den Amateurmannschaften manchmal zu sehen, die Bayern 2 waren ja oft auch in der Liga drin, ja. sind es jetzt gerade nicht. Dortmund 2 ist so ein Beispiel.
Genau.
Da siehst du einfach unglaubliche fußballerische Qualität, mega Ausbildung, technisch haben die es am Ball so drauf und das ist oft auch begeisternd zu sehen. Also es ist viel drin, es ist, würde ich sagen, ein bunter Mix, es ist ein Potpourri an vielem, was mir im Sport gefällt. Es ist natürlich trotzdem dann auch nur die dritte Liga, aber ich glaube, alle die und alle Kollegen und Kolleginnen, die das machen und mit jeden Tag dafür arbeiten, die haben unglaublich viel Spaß in diesem Produkt. Also es ist was, wo noch viel drinsteckt, glaube ich.
So wie du das erzählst, macht es richtig Lust, mal wieder ein bisschen mehr dritte Liga zu schauen, ne? Und Magenta Sport hat es exklusiv, oder?
Genau, da wird jedes Spiel live gezeigt,
okay.
Auch in der Konferenz, die ich auch sehr oft begleite, macht auch sehr viel Spaß.
Als Moderator, auch als Kommentator?
Als Moderator, Kommentator, da ist man dann mehr oder weniger alles so in Personalunion mit einem Experten zusammen. Ist natürlich nach wie vor ein Fernsehformat, aber wir gucken auf 6, 7 Monitore, je nachdem, wie viele Spiele dann gleichzeitig laufen.
Okay.
Kennt man so ein bisschen aus der kultigen Radiokonferenz. Ne?
Bundesliga-Konferenz am Samstag.
Genau, ja. Die legendäre Schlusskonferenz, so bin ich auch groß geworden.
Mit Jochen Hageleit und Gerd Million und wie sie alle heißen.
Diese ganzen Kultreporter und das habe ich auch so als Kind aufgesaugt und deshalb macht es mir jetzt auch sehr viel Spaß, sowas wie die Konferenz zu begleiten, weil das so ein bisschen von dem hat, was ich früher auch als Kind im Radio mitgenommen habe.
Fußball ist eine deiner Kernkompetenzen. Ne? Kannst du dich noch an das erste Spiel erinnern, von dem du als Reporter berichtet hast?
Das erste Fußballspiel, oh Gott.
War das gleich erste Liga? Oder?
Ja, pass auf, das ist relativ einfach, weil es ein sehr dickes Spiel war. Ich habe ein Praktikum absolviert gehabt bei Sky damals, beziehungsweise Premiere hieß es ja früher. Und bin dann durch einen Zufall dazu gekommen, dass man mich gefragt hat, möchtest du als Freiberufler gewisse Jobs für uns machen? Das sind ja am Anfang dann eher kleine Jobs. Die Leute denken ja immer direkt, es gibt nur diesen Job vor der Kamera oder hinter Mikrofon, so wie wir jetzt sitzen.
Ja.
Aber es sind ja unglaublich viele interessante Jobs, auch gerade beim Fernsehen, die auf dem Übertragungswagen stattfinden. Eigentlich die viel cooleren Jobs, ne? Aber man ist ja dann nun mal zu sehen und deshalb denken die Leute immer, ah, das ist ja der vom Fernsehen.
Ja.
Und ich habe natürlich auch auf dem Ü-Wagen angefangen. Und früher gab es eine Position, die hieß Grafikcontroller. Da musste man das, was eingeblendet wird, zum Beispiel das Ergebnis 1-0, wer das Tor geschossen hat, wie viel die Minute.
Musstest du eintippen.
Das war ja noch nicht so digitalisiert alles. Da musste man noch beim Sportinformationsdienst in Neuss anrufen, um zu fragen, wer hat denn das Tor jetzt gerade in Frankfurt geschossen? Weil wir wollen das Ergebnis auch hier einblenden. Also alles noch sehr viel komplizierter. Und mein erstes Spiel war auf Schalke, das weiß ich noch.
Okay. Ja. Weißt du noch, wie es ausgegangen ist?
Nee, das weiß ich nicht mehr. Vermutlich war ich so nervös, dass ich keinen Fehler mache. Ich wüsste jetzt noch nicht mal mehr den Gegner, gegen den die gespielt haben. Ich weiß, aber ich musste nach Gelsenkirchen.
Das war zumindest im Fußball dein erster Einsatz als Sportjournalist. Ne?
Und, zumindest, genau, zumindest dann nach dem Praktikum. Da hat man ja auch schon ein paar Sachen mitgemacht, wo man dann mitgehen durfte. Aber so in der freiberuflichen Tätigkeit war das mein erstes Fußballspiel. Also eigentlich direkt hoch eingestiegen, erste Liga. Ja.
Also der Übergang vom Sportler zum Sportberichterstatter war quasi nahtlos. Ne? Schon vor deinem Karriereende warst du ja dann schon freier Mitarbeiter, ne? Wie du gerade gesagt hast. Ne? Kann man sich als ehemaliger Spitzensportler eher dann in die Rolle des Befragten hineinversetzen?
Ja, das wird ja immer oft gefragt und auch angenommen und ich glaube, es ist wirklich so. Damit möchte man sich jetzt nicht selber irgendwie zu hoch hängen, aber na klar gibt es Momente, wo du einfach ein besseres Gefühl für die Situation hast, nach einer brutalen Niederlage. Da kann sich ungefähr jeder denken, wie sich vielleicht ein Sportler oder ein Mensch, der über Jahre darauf trainiert hat, fühlt. Ist ja im Fußball noch was anderes. Da hast du viele, viele Spieltage Zeit. Es gibt aber auch Sportarten, wo vielleicht dieses Event nur einmal im Jahr stattfindet oder alle 4 Jahre, wenn wir über olympische Sportarten zum Beispiel reden. Und dann zu wissen, der Mensch, Frau Männlein, hat gerade alles gegeben, es hat aber aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Dann immer nur die gnadenlose Zeit zu sehen oder den gnadenlosen vierten Platz, eben nicht die Medaille. Das ist sicherlich etwas, was mir am Anfang deutlich leichter gefallen ist, das so ein bisschen emotional auch mitzunehmen. Es ist manchmal übrigens aber auch ein Nachteil, weil man natürlich auch trotzdem gewisse Fragen stellen muss. Und dann darf man auch nicht zu lieb sein, weil der Zuschauer hat natürlich auch einen Anspruch darauf und einfach eine gewisse journalistische Frage zu verlangen. Und die muss man dann auch stellen. Aber ich glaube, dieses berühmte Fingerspitzengefühl, das habe ich hoffentlich heute immer noch, aber es habe ich vom Sport so aus meiner Karriere, glaube ich, mitgenommen.
Was hast du gedacht, als Toni Kroos, Nils Graben von Toni Kroos angepflaumt wurde nach dem Gewinn des Champions League-Finale von Real Madrid?
Ja, es ist eine sehr besondere Situation. Also das muss man auch den Menschen da draußen immer erzählen. Es ist ja nicht so, als wenn Nils Kaben, den ich übrigens sehr schätze, ist ein guter Kollege. Ich habe mit dem viele Jahre indirekt zu tun gehabt bei der Kieler Woche. Ich habe ein paar Jahre Segeln gemacht und da war der Nils auch immer dabei, weil er sich sehr gut auskennt in dem Bereich. Und das ist natürlich ein gelernter Interviewer, der das seit vielen, vielen Jahren macht. Man muss aber immer wissen, dass diese Situation zustande kommt. Er hat nicht besonders viel Zeit. Ne? Also daneben steht direkt der nächste Fernsehsender. Ne? Sei es ein Deutscher, sei es dann ein Ausländischer. Alle wollen möglicherweise Toni Kroos, weil er dann auch Herausragendes geleistet hat. Für mich übrigens der mit einer der größten Sportler, die wir überhaupt haben. Kommt gar nicht so oft.
Leider in Deutschland eher ein bisschen nicht so gewürdigt. Ne?
Ja, manchmal vielleicht nicht so gewürdigt. Vielleicht auch in der Art und Weise, wie er spielt. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber es werden oft nur die Torschützen dann ganz vorne hingehangen, aber so jemand wie Toni Kroos ist halt ein unglaublicher Stratege und auch ein sehr sportinteressierter Mensch übrigens, der guckt alles, was an Sport stattfindet, aber ich finde, dass in dem Interview eigentlich keiner einen Fehler gemacht hat. Na klar könnte man sagen, hey, muss diese Frage jetzt noch kommen, kann man das vielleicht anders anfangen, das Interview, das ist wieder dieses Fingerspitzengefühl, du weißt aber auch, ich habe nur eine Minute 30 Zeit, ein, zwei Fragen muss man automatisch stellen. Und dann ergibt das eine das andere. Toni hat einfach was anderes erwartet. Ich fand das eine sehr unglückliche Situation von beiden, würde ich sagen. Ich glaube auch, dass Toni da nicht alles richtig gemacht hat. Von daher, ich glaube, wenn sie sich irgendwann nochmal treffen, lachen sie vielleicht drüber. Grundsätzlich.
Eine Aussprache soll es vielleicht noch geben. Ne?
Ja, genau, grundsätzlich, das vielleicht so als Quintessenz des Ganzen, verstehe ich Toni Kroos, weil er natürlich schon das Gefühl hat, dass bei uns sehr, sehr kritisch auf diese Themen insgesamt geschaut wird. Und ich glaube, das ist wirklich so. Und das meinte ich auch eben mit der Aussage von mir, ein bisschen Fingerspitzengefühl. Manchmal wurde ich dafür übrigens auch kritisiert. Ne, da hat man immer gesagt, ja, nur weil du eine Vita hast als Sportler, aber da muss man jetzt knallhart nachfragen. Ich glaube, man kann trotzdem nachfragen mit Fingerspitzengefühl und es kann trotzdem ein Gefühl von knallhart sein. Und da muss, glaube ich, manchmal so der Deutsche insgesamt sich ein bisschen zurücklehnen, ein bisschen relaxter werden. Hey, es ist Entertainment. Ja. Ich sage immer, wir machen Sporttainment. Es hat was mit Sport und auch Entertainment zu tun. Das ist keine politische Berichterstattung. Ne? Also da wird jetzt nicht das große Rad in der Weltwirtschaft gedreht. Wir machen nur Sport. Alles gut.
Sascha, als ehemaliger Tennisprofi war dann deine Kompetenz auch im Tennis natürlich gefragt. Ne? Und da sind wir uns mal persönlich begegnet. Ne? Und zwar hier in Marbella beim Davis Cup Viertelfinale zwischen Spanien und Deutschland in der Stierkampfarena von Portobanus. Ja. Die heutige Marbella Arena, ein Ort für Konzerte und Veranstaltungen. Diesen Sommer auch ganz groß gebucht. Ne? Welche Erinnerungen hast du an dieses Sportereignis, über das du damals gemeinsam mit Charlie Steeb berichtet hast? Und wir haben uns damals in der, glaube ich, im Presseraum irgendwo mal ein paar Worte gewechselt.
Ja,
diese Begegnung kannst du dich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern, ne? Aber ich noch.
Ehrlicherweise würde ich jetzt lügen, wenn ich ja sage. Aber das spricht vielleicht nur für meine schlechte Festplatte oben im Kopf. Charlie Steeb war damals unser Experte, genau, Elmar Paulke war der Kommentator und es war einer, vielleicht der beste Davis Cup oder die beste Davis Cup Begegnung, über die wir eigentlich, und ich habe 10 Jahre Davis Cup bei Sport 1 gemacht, früher DSF, über die wir hier berichtet haben. Ja. Es war eine unglaubliche Stimmung, dieses
unheimlich Areal. Heiß war es, fast genau, so es wie war, heute, ne?
Ja. Absolut, es war monsterheiß, es hatte alles, was irgendwie so ein Tennismatch auch braucht. Ich kann mich an dieses legendäre Fünfsatzmatch von Philipp Kohlschreiber erinnern gegen Verdasco. Das war, ja, das war Top-10-Tennis, das war Weltklasse. Ja. Und dieses Setting in dieser Stierkampf-Arena, überragend.
Das er übrigens auch gewonnen hat, ne? Aber am Ende hat es zwar nichts gebracht, weil Spanien dann doch noch 3-2 gewonnen hat, ne? Durch Juan Carlos Ferrero, der dann auf den Schultern dann von seinen Mitspielern dann aus der Arena getragen wurde. Ne? Und einzigartiges Spektakel, oder?
Absolut, absolut. Kann ich mich super dran erinnern. War sicherlich so vom Tennis eins der Highlights, über die ich berichtet habe.
Ja. Ja, und wenn du dich vielleicht noch an einen erinnern kannst, der dann Philipp geschrien hat, es waren ja 90% Spanier in der Arena, ne? Das war ich.
Jetzt weiß ich es wieder.
Ah, okay. Genau, also für dich war das ja quasi dann eine Art Heimspiel, ne? Als Berichterstatter sozusagen, denn du hast schon mit 16 bei Klaus Hofsess oben in La Mairena trainiert, ne? Und deine Familie hat hier eine Wohnung und war hier schon in den 70er Jahren, glaube ich, schon Urlaub machen.
Ja, genau. Also beim Klaus war ich, beste Grüße gehen raus übrigens, Klaus Hofsess, Trainerlegende. Mhm. Bei dem bin ich mal, ich glaube, ich war sogar noch ein bisschen jünger. 14 oder 15 müsste es gewesen sein, wo ich zum ersten Mal oben auf dem Berg war, ja, der legendäre Berg, wo man richtig rangenommen wurde. Das war hart früher, ja.
Hat er dich selber trainiert oder war das einer von seinen Trainern?
Nee, Klaus stand natürlich auch mit auf dem Platz, aber er war ja vor allem auch jemand, der so ein bisschen als Supervisor auf alles so drauf geschaut hat, alles im Blick hatte. Und ich habe da sehr viel gelernt, vor allem auch Härte. Mhm. Ja,
also schon so ein harter Hund, ne, wie er manchmal beschrieben wird. Ne,
oder? Ja, bis dato kannte ich das nicht. ich war, glaube ich, in den Herbstferien zum ersten Mal da. Ich glaube, dann so 7, 8, 9 Tage. Mhm. Sehr intensives Training. Und bin da immer gerne hin, weil ich das Setting da oben zu trainieren einfach toll finde. Ist eine überragende Anlage. Wir sind auch morgen da, weil wir gerne einfach zum Essen mal hochfahren, ein bisschen quatschen.
Also der Kontakt hat sich noch gehalten über die vielen Jahre, ne?
Absolut. Mhm. Und man hat eine unglaubliche Aussicht von da oben. Genau, und das genießen wir immer. Und ja, meine Eltern haben mit uns, mit meiner Schwester und mir, als wir sehr jung waren, in den 70er Jahren früh hier in Marbella Urlaub gemacht, weil mein Vater ein Haus gemietet hat von einem Geschäftspartner.
Und das
El Rosario, ne? Genau. Da habe ich immer im El Casco, hieß der Club früher.
Genau,
heute, glaube ich,
Royal Tennis Club.
Ja, genau. Da habe ich eigentlich als kleiner Junge auch so die ersten Schritte mitgemacht. Ne? Da war ich 6 Jahre und da hat mein Vater mit mir immer trainiert. Und dann habe ich auch mal irgendwann als, ich glaube, 7- oder 8-Jähriger, ich glaube, ja, 8 müsste ich schon gewesen sein, ein Turnier da gespielt. Das hieß Torneo de Martes. Und ich habe das gewonnen und dachte, ich habe, weiß Gott, was gewonnen. Das ist eine Art Wimbledon, die ich hier gewonnen habe, bis ich rausgefunden habe, dass das ja eigentlich nur den Wochentag beschreibt, an dem das Turnier stattgefunden hat. Also es gab es halt jeden Dienstag und es war nur einer von, keine Ahnung, wahrscheinlich 52, die das dann im Jahr mal gewonnen haben. Aber das sind so meine Kindheitserinnerungen. Und meine Eltern haben dann netterweise, schlaue Idee übrigens, vielen Dank, Mama und Papa, haben sich dann hier eine Bleibe gekauft, genau, jetzt in Elviria. Und da sind wir eigentlich immer im Sommer im Urlaub und wir können das als Familie natürlich, auch meine Schwester, immer nutzen und es ist einfach toll, weil wir uns hier wie, ja, das ist wie so ein Homecoming, ne? Ich kenne das schon als kleines Kind, ich bin hier ein bisschen in den Sommerferien sozialisiert worden.
Urlaub und doch ein bisschen Heimat, ne?
Ja, absolut, es hat ein Feeling davon.
Ja. Du hast damals zu den 5 besten Jugendspielern Deutschlands gehört, warst im B-Kader unter Karl Mailer und Niki Pilic, dem späteren Davis Cup Kapitän und bist dann mit 21 Profi geworden, ne? Hast für Leverkusen und Neuss in der Bundesliga gespielt, war das damals die richtige Entscheidung, Profi zu werden?
Ja, absolut. Also würde ich nicht missen wollen. Die Zeit war toll. Es ist immer ein besonderes Abenteuer, wenn man etwas versucht, was sich schon mal per se nicht so viele trauen. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt einen Elternteil fragen würde von einem talentierten Kind, egal in welcher Sportart, was soll das Kind denn machen? Soll es Profisportler werden oder vielleicht doch BWL studieren? Dann entscheiden sich 90% zu BWL. Ja? Würde ich mal sagen, er soll lieber was Sicheres haben. Ja. Aber dieses Risiko, das auch zu investieren, weil es unglaublich viel Investment bedeutet, sowas zu versuchen. Das allein gibt schon, finde ich, fürs weitere Leben sehr viel Rückgrat. Und ich habe die Hälfte des Planetens gesehen durch meine Reisen.
Hast du die ITF Future Tour gespielt unter anderem auch?
Genau, ich habe dann bin eigentlich so auf den Challenger-Turnieren unterwegs gewesen, bin dann bis 300 in der Welt gekommen auf der Weltrangliste. Das ist ja schon mal ganz cool. Das Problem dabei ist nur, gerade auch in den 90ern, so war richtig dramatisch
auch
Leben.
Michael Stich, Boris Becker natürlich auch große Konkurrenz.
Genau.
Ne?
Ja. Genau, also ich sag mal, die Preisgeldkohle damals war natürlich eine andere. Und es war sehr, sehr schwierig, wenn du 300 in der Welt bist, davon zu leben. Mhm. Aber durch die Bundesliga, du hast es gerade erwähnt, ich habe für Neuss und für Leverkusen jeweils so 5, 6 Jahre gespielt. Da wurde natürlich schon Geld bezahlt, auch durch die Glory Days von Michael Stich und Boris Becker. Ja. Da war Tennis auf einem sehr hohen Level und das hat man auch in der Bundesliga gemerkt. Und so habe ich mir eigentlich meine Reisen und auch die Trainer und alles, was dazugehört, weil es als Einzelsportler sehr teuer, habe ich mir das finanzieren können.
Okay, genau. Wie gesagt, die großen Stars waren damals, wie gesagt, Boris Becker, Michael Stich. Ne? Gab es da auch Kontakte? Seid ihr euch damals persönlich begegnet in der Profizeit oder in deiner Profizeit?
Nee, dafür war ich dann vermutlich doch zu schlecht. Ich bin ja meistens dann bei den Grand Slam-Turnieren in der Qualifikation hängen geblieben, im Normalfall. Und habe die natürlich dann nicht so zu Gesicht bekommen. In der Bundesliga ab und an hat einer von denen auch gespielt. Stich hat für Ifitos München damals gespielt. Mhm. Da haben wir damals in Leverkusen sogar noch eine extra Tribüne für angebaut. Also so groß war damals das Interesse. Das war auch in dem Jahr, wo er gerade Wimbledon gewonnen hatte. Aber natürlich habe ich mit Boris immer mal wieder jetzt in den letzten Jahren, letzten zwei Jahrzehnten kann man sagen, was zu tun gehabt. Wir haben das eine oder andere moderiert. Er war mal mein Experte damals beim DSF, als wir Wimbledon übertragen haben. Okay. Trifft auch auf Michael zu, auch ein sehr, sehr cooler Gesprächspartner.
Was hast du gedacht, als Boris Becker dieses Jahr ins Gefängnis musste?
Ja, ich habe gedacht, Halleluja, musste das denn jetzt alles sein? Sehr, sehr schade, sehr, sehr traurig irgendwo, weil er ist natürlich für mich nach wie vor auch einfach ein Idol und ein Held. Ja. Will man seinen Held, sein Idol aus der Jugend in den Knast gehen sehen? Natürlich nicht, würde ich mal behaupten. Hat der Mensch Fehler gemacht? Absolut. Muss er dafür zur Rechenschaft gezogen werden? Auch absolut. Dementsprechend gibt es Dinge, die sich nicht verhindern lassen. Wenn man im Leben etwas auf diese Art und Weise falsch gemacht hat, dann trifft es nun mal jeden. Ich glaube, es hätte sich verhindern lassen, wenn er vielleicht auch ja, in seiner Personality, ich meine, auch mal hier und da zugehört hätte und auf Leute vertraut hätte, die wirklich Plan von dem einen oder anderen Thema haben. Es ist sehr schade, absolut. Ja.
Guter Moment, um innezuhalten. Ne? Würde sagen, wir machen ein bisschen Musik. Sagt dir der Songtitel alles nochmal von vorn was?
Sagt mir nichts, aber hau raus, also ich höre ihn gern zum ersten Mal.
DEG sagt dir aber was.
Ach oder? So, ja. Okay, du warst jetzt beim Sport.
Genau, ja, beim Sport, ja. DEG Düsseldorf ist, glaube ich, die Hymne vom DEG Düsseldorf, ne, oder?
Ich dachte, du bist jetzt hier bei ganz normaler deutscher Popmusik, aber die Düsseldorfer EG sagt mir als Düsseldorfer Jung, der ich ja bin, natürlich was.
Ja, da hören wir doch zumindest kurz mal rein, ne?
Wir stehen hier in unserem Stadion. Unsere Farben sind rot und gelb. Für uns gibt es nur den einen Verein. Die DEG ist unsere Welt. Wir kommen schon so viele Jahre. Wir sind bei jedem Spiel dabei. Es gibt nichts, was uns aufhält. Wir sind aus Düsseldorf am Rhein. Viele Träume, an die wir glaubten, gingen verloren auf unserem Weg. Doch egal, wo sie geblieben sind, wir werden weitergehen. Alles auf Anfang. Es war nie ein gerader Weg. Und wir haben sehr schnell eingesehen, dass es oft anders kommt, als man denkt. Ob Sieg oder Niederlage, wir haben's genommen, wie es kam. Es gibt für uns nichts zu bereuen, für den Fall, dass uns jemand fragt. Alles auf Anfang.
Alles nochmal von vorn, ein Lied der DEG Düsseldorf, dem Eishockey-Club aus Düsseldorf im deutschen Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Und bei mir zu Gast im Studio ist Sascha Bandermann von Magenta Sport. Und warum spielen wir dieses Lied? Weil Sascha Bandermann einer der bekanntesten Gesichter ist im Eishockey, ne, würde ich sagen, als Moderator ganz vorne mit dabei. Und Eishockey, was macht den Reiz von Eishockey aus und warum ist Magenta da so involviert?
Ja, es ist der schnellste Mannschaftssport der Welt. Also das erklärt schon mal unglaublich vieles. Ich finde, dass Eishockey eine Sportart ist, wo viele, viele Dinge, die im Sport anschauenswert sind, drinstecken. Du hast eine wahnsinnige technische Fähigkeit von den Jungs, was die mit auf Schlittschuhen mit dem Stick und dem Puck machen. Das ist Wahnsinn. Es hat viel mit Strategie zu tun. Es ist ein absoluter Mannschaftssport. Also das sieht man ja immer wieder. Die besten Eishockeyspieler der Welt werden wenig Titel gewinnen, wenn das mit der Mannschaft nicht funktioniert. Das ist nochmal deutlich krasser als in einem Fußball, wo du als Einzelspieler vielleicht noch Möglichkeiten hast, ein Spiel mehr zu beeinflussen. Aber Eishockey ist absolutes Teambuilding, absoluter Teamsport und ich finde, die Dynamik ist Wahnsinn. Es steckt für mich viel, viel drin, was ich auch als Zuschauer selber gerne im Fernsehen sehe, wenn ich
Sport gucke. Hast du selber auch Eishockey gespielt früher
mal? Nee, absolut nicht. Rollhockey auf der Straße, wie ein Wahnsinniger früher, neben dem Tennis.
Mit den Rollerskates dann
oder was? Ja, genau, das waren noch die vier Rollen damals. wenn wir Zeit hatten, sofort nach der Schule Rollerskates an und dann ging es ab, weil da, wo ich eigentlich herkomme, aus Karst, das ist eine Art von Vorort von Düsseldorf, die das jetzt nicht so drauf haben, das ist eigentlich ein paar Kilometer nur weg von Düsseldorf. Und da waren früher die Crash Eagles, die waren sogar mal deutscher Meister im Skaterhockey.
Okay.
Und da bin ich oft auch hingegangen und fand das immer ganz toll. Und dass ich später mal Eishockey moderieren würde, hätte ich auch nie gedacht. Ich bin dann auch mehr so zufällig dahin gekommen. Es wurde für die Weltmeisterschaft 2010 ein Moderator gesucht und dann kam man auf mich, weil ich eigentlich viele Sportarten abseits des Fußballs immer gemacht habe. Ich bin großer Freund von den sogenannten Randsportarten, obwohl ich den Begriff nicht so mag, aber ich glaube, die meisten Menschen
draußen. Und was hast du dann gesagt? Ja, aber ich weiß nicht, ich kenne mich da gar nicht so aus und so weiter. Müsst ihr mich da erst einarbeiten? Oder?
Naja, also ausgekannt habe ich mich jetzt ein Stück weit schon. Ne? Also ich habe das natürlich immer verfolgt, aber es ist natürlich ein Unterschied, wenn du dann auf einmal selber da stehst, die Kamera geht an und du musst irgendwie den Leuten was Schlaues erzählen und kannst jetzt nicht aus 10 Jahren Erfahrung schöpfen, weil du diese Sportart schon immer begleitet hast oder du hast sie mal selber professionell oder auf einem hohen Niveau ausgeübt. Es ist ja immer eine Frage, bei jeder Sportart sind Begrifflichkeiten entscheidend. Also jede Sportart hat eine andere Sprache, ein anderes Gefühl für die Sprache. In dem Moment, wo du eben zu erkennen lässt, hat der das schon mal gemacht, kennt der sich ein bisschen aus oder nicht? Die Hardcore-Fans werden das sofort merken, aber man kann sich in sowas eben auch reinarbeiten.
Und die haben dich dann sofort akzeptiert und gesagt, der Bandermann, der macht das klasse.
Naja, ich glaube, du musst es halt auch mit einer entsprechenden Leidenschaft tun. Das habe ich, glaube ich, immer gemacht, weil ich Bock auf die Sportler und Athleten hatte und eben auf den Sport. Mit einer Weltmeisterschaft einzusteigen ist natürlich auch das Höchste, was es gibt, abseits jetzt von olympischen Eishockeyturnieren. Und 2010 haben wir dann auch in Deutschland direkt Halbfinale gespielt, damals unter Uwe Krupp. Das war natürlich ein mega Happening. Also da direkt dabei zu sein, das trägt dich ja automatisch. Ja? Also da fliegst du auch als Moderator oder als Berichterstatter einfach mit. Das ist immer so.
Da ist dann die DEL dann leicht gefallen, ne? Weil du schon diese Erfahrung aus einem großen Turnier dann hattest.
Genau, ich habe dann über viele Jahre immer eigentlich zunächst die Nationalmannschaft gemacht, was ja eh das Beste ist. Also ich finde, es gibt nichts Höheres als die Nationalmannschaft. Ja? Der Bundesadler ist immer das Coolste eigentlich. Und irgendwann ist dann aufgrund der Rechte-Situation erst Sport 1 und dann auch jetzt Magenta Sport die Deutsche Eishockey-Liga hinzugekommen. Und das macht es natürlich dann einfacher, weil wenn du übers Jahr die Spiele in der Deutschen Eishockey-Liga verfolgst, intensiv verfolgst und auch weißt, wie die einzelnen Spieler performt haben, gibt dir das natürlich viel mehr Know-how dann auch für eine Weltmeisterschaft.
Ich muss dich jetzt aber als Düsseldorfer nicht fragen, ob du jetzt mehr mit dem mit der DEG sympathisierst oder mit den Kölner Haien. Ne?
Du kannst mich das fragen, ich muss ja nicht antworten.
Oder ist es mittlerweile der EHC München? Ne?
Ich beantworte diese Frage übrigens vielleicht so, diplomatisch. Ich bin immer ein Düsseldorfer Jung gewesen, der zum Karnevalfeier nach Köln gefahren ist. Weil ich
mal wusste, das gibt's.
Nee, das gibt es und das ist auch nur ehrlich. Das ist auch nur ehrlich, alles andere wäre eine Lüge, weil ich ein großer Musikfan bin und das bessere Liedgut im Karneval haben immer die Kölner gehabt.
Ach so.
Und der kölsche Karneval war immer schon eine kleine Ecke cooler. Wenn alle Düsseldorfer ehrlich wären, würden sie es zugeben. Von daher war ich oft auch da ein Grenzgänger.
Okay.
Hatte auch damit zu tun, dass ich natürlich in dieser Zeit auch für Leverkusen gespielt habe und das auch näher dran ist an Köln als an Düsseldorf.
Okay.
Und wir dann natürlich auch öfter mal da gelandet sind, in der Stadt, in der Altstadt. Also Düsseldorfer Karneval ist cool, der kölsche Karneval hat doch noch ein bisschen mehr, weil ich bin großer Fan vom Mitsingen, wenn ich jetzt mal so ein bisschen Kölsch reden
darf. Bist also auch richtiger Karnevalist oder was? Bist auch richtig mit dabei? So
ich habe es ein bisschen abgelegt. Okay. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt über 20 Jahre auch in Bayern lebe.
Münchner Fasching ist was anderes. Ne?
Ja, also da habe ich schon Probleme mit dem Begriff übrigens. Ne? Okay. Da stellen sich mir schon gewisse Nackenhaare auf, bin ich ganz ehrlich. Und wenn die Bayern versuchen, Karneval zu feiern oder Fasching und das ist so halbgar, kann ich nichts mit anfangen. Ich kann auch nichts damit anfangen, wenn irgendwie der Düsseldorfer meint, er müsste jetzt ein Oktoberfest eröffnen. Finde ich auch sinnbefreit. Ja. Aber das ist nur meine Meinung. Kann jeder feiern, wie er will.
Ja, nochmal zurück zum Eishockey kurz. DEL geht los am 15. September. Ne? Wie gesagt, live bei euch bei Magenta TV. Und du bist als Moderator dann an jedem Wochenende oder an jedem Spieltag mit dabei, oder?
Genau, also gerade zum Eröffnungsspiel bin ich dann am Start. Das mache ich sehr häufig.
Das bestreitet wer?
Das macht dann natürlich der Kölner Hai. Also da wäre ich zum Beispiel wieder in Köln gegen die Eisbären. Und das hat aber nichts jetzt damit zu tun, dass ich jetzt nach Köln muss, sondern das ist eher ein Zufall. Das hätte jetzt auch München gegen Wolfsburg sein können. Ne? Also das ist ja immer dann, wie der Spielplan rausgebracht wird. Aber da bin ich am Start und im Normalfall dann auch wöchentlich im Einsatz. Auch da häufiger mit der Konferenz, was ungefähr das schwierigste Produkt ist, glaube ich, was man im Fernsehen begleiten kann, weil 6, 7 Eishockeyspiele parallel zu beobachten, das ist ja so viel schneller als Fußball. Da ist Fußball, da denkst du, du arbeitest hier gerade in der Wellnessgruppe, also in der Redaktion, da ist überhaupt nichts.
Ja, da braucht es dann schon Konzentration, sollte man vielleicht den Abend vorher keinen Karneval feiern,
also,
ne?
Oder? Eishockey-Konferenz, unglaublich tolles, dynamisches Produkt und lohnt sich mal reinzuschauen, wer es noch nicht gesehen hat.
Gut, Basketball ist auch noch ein Sport, von dem du einiges verstehst. Ne? Und du warst viele Jahre beim Darts im Einsatz. Ne? Das ist ein Sport, der völlig an mir vorbeigegangen ist. Ne? Aber
schade.
Ich habe jetzt mal mitbekommen, dass es ein unheimlicher Hype geworden ist. Und man liest ja auch immer mal wieder was auf Bild.de von irgendwelchen Dartstars und so weiter. Ne? Für mich war das immer so ein Kneipensport. Ne? Habe ich selber auch mal gemacht irgendwie. Ne? Auch, als ich mal in England war, im Pub oder sowas, war das normal. Aber das ist schon so, das ist richtig groß geworden, ne? Oder?
Es ist mega groß geworden. Also als wir damals bei Sport 1 bzw. DSF damit angefangen haben, war das natürlich auch keinem klar, wohin das laufen kann. Es hat ein Manager in England an dieses Produkt geglaubt. Das war lange so ein bisschen eben in der Kneipenecke, hat es rumgehangen, keiner hat es wieder ausgegraben. Er hat es dann gemacht und hat diese Sportart auf ein absolut krasses Level gehoben. Fängt damit an, dass beim Darts bei einer Übertragung hängen, glaube ich, 23 Kameras bei der Weltmeisterschaft. Das ist so viel wie in einer Fußball-WM ungefähr. Also du verpasst nichts, es ist eine unglaubliche Dynamik drin, es passiert alle 1, 2 Minuten irgendwas.
Aber jetzt mal halt, wie kommentiert man denn ein Darts-Turnier? So viel gibt es doch nicht zu erzählen. Ne? Also entweder der Pfeil trifft ins Schwarze, oder vielleicht ins Rote oder in die äußeren Ringe, ne? Aber oder auch gar nicht. Ne?
Es gibt sehr viel zu erzählen, allein über die Personalities. Es sind sehr, sehr viele spannende Persönlichkeiten, die da Darts spielen, die Profis. Das sind natürlich Jungs, die zum Teil aus der Kneipe kommen, die auch gesellschaftlich zum Teil von ganz unten kommen, das kann man schon so sagen, die sich mit Darts wirklich eine Existenz sichern und einen Lebensunterhalt verdienen. Und wenn es gut läuft, werden sie reich mittlerweile durch den Sport.
Das heißt, wie viel kann so ein Darts-Star im Jahr verdienen?
Naja, du kannst mittlerweile, wenn du unter den Top 20 bist, kannst du sehr viel Geld verdienen. Die Top 10, da...
Ja, sag mal eine Zahl.
Ja, da bist du schon bei ein paar Hunderttausend. Ne?
Okay.
Also das geht schon. Ein Michael van Gerwen, der nun über viele, viele Jahre jetzt auch die Nummer 1 der Welt war, der hat siebenstellig im Jahr verdient, ne? Und zwar ganz locker.
Und könnte ich als 50er so auch noch damit anfangen, irgendwie mit dem Sport? Könnte ich
kannst
da auch noch groß rauskommen?
Also es gibt wahrscheinlich, Dietmar, keine Sportart, wo du jetzt anfangen könntest, wenn du 5, 6 Jahre jeden Tag hart trainierst.
Ja, höchstens vielleicht Golf noch, ne? Ja, auch gerade noch hinhauen, oder?
Ja, das ist auch sicherlich ein ähnlicher Sport, aber ich glaube, da gehört natürlich noch viel mehr auch Thema Ballgefühl hinzu. Beim Darts ist es ja so, es ist immer die gleiche repetitive Bewegung. Ne? Das kann jeder üben eigentlich. Also es gibt keinen Grund, warum du nicht eine 180 werfen könntest. Das musst du aber üben. Im Golf ist natürlich noch ein Unterschied, du spielst meistens mit einem anderen Schläger, je nachdem, wo der Ball liegt. Mhm. Dein Back ist voller Schläger. Beim Darts ist immer der gleiche Pfeil.
Also ich hab schon mal das gemacht, vor kurzem erst, und dreimal hintereinander ins Schwarze getroffen. War das jetzt Anfängerglück oder?
Es kommt auch an, welches Schwarz du meinst. Ne? Also Schwarz bedeutet nicht automatisch immer ein gesunder Treffer.
Okay.
Es geht ja darum, mit möglichst wenig Darts die 501 zu löschen. Und ich glaube, das kennt jeder eben aus einer Bar. Irgendwo hat jeder schon mal gegen eine Scheibe geworfen. Ja. Es ist ein absolutes ist eine Kultsportart geworden, das muss man schon so sagen. Und wer noch nicht im Alexandra Palace war bei der Weltmeisterschaft live vor Ort, dem rate ich das unbedingt mal zu tun. Ja. Es sind sehr viele Deutsche da. Es hat in Deutschland wahnsinnig Tempo aufgenommen. Die Hallen sind voll, es gibt unglaublich viele Events. Und es ist halt vor Ort eine Mischung, ich sag immer, Junggesellenabschied, Karneval, da sind wir wieder beim Karneval, und Oktoberfest in einem. Ja. Und dazu auf der Bühne unter 80, 90 Grad heißen Lampen performen manchmal immer noch etwas beleibtere Menschen eine unglaubliche Performance runter. Mhm. Also was die leisten, das ist natürlich nicht zu vergleichen. Das wird oft immer angeführt mit einem Fußballer oder mit einem anderen Athleten, ne, mit einem Leichtathlet. Aber es hat eben auch eine besondere Qualität, weil du unfassbar konzentriert sein musst. Und es geht um Millimeter. Also das ist schon etwas, was mich total abgeholt
Darts
hat.
Darts muss dann im Moment ohne dich auskommen, ne, weil Magenta eben keine Darts-Rechte hat. Ne? Und, genau,
das habe ich jetzt sechs oder sieben Jahre habe ich die Weltmeisterschaft vor allem auch immer gemacht und die Turniere, die drumherum stattgefunden haben auf Sport 1. Und seit ich jetzt nicht mehr bei denen bin, und ich muss sagen, weil ich das jetzt gerade nicht mehr mache, fehlt mir an Weihnachten vor allem auch was. Also ich war unglaublich gerne, auch wenn 14 Tage immer dann oder drei Wochen getrennt von der Family, gerade in dieser sehr heimeligen Zeit. Aber die Darts-WM hat was ich sofort wieder machen würde. Überragendes Produkt.
Sascha, du bist ja jetzt im Urlaub, ne? Vielleicht interessieren dich da ein paar Veranstaltungstipps.
Zwingend. Also wenn du einen guten hast, ich bin sofort dabei.
Ich erzähl dir mal ein paar. Ne? Heute Abend zum Beispiel steht nämlich Antonio José auf der Bühne beim Starlight Festival im Steinbruch von Nahuelles, gefolgt von den Flamenco-Stars Farruquito und Arcángel am Freitag 19. August, Carlos Rivera am Samstag 20. August, Café Quijano am Sonntag 21. August und eine neue Woche startet mit Luis Fonsi am Montag 22. August und geht weiter mit zwei Konzerten von Dani Martin am Dienstag 23. und Mittwoch 24. August, bevor Vanessa Martin aus Malaga am Donnerstag in einer Woche das Mikro in die Hand nimmt. Luis Fonsi, ist das was für dich?
Nee, nicht zwingend.
Despacito.
Ich weiß, ja. Ist mir dann zu chartlastig, sage ich mal. Ich bin eher so ein Rocker.
Okay, also, ja, da ist, glaube ich, jetzt nichts mehr dabei. Ne?
Also gut, Spanisch, so Fito y Fitipaldis fand ich immer cool zum Beispiel.
Okay, cool.
Ja, das ist so ein bisschen eine Richtung, die ich gut finde, gerade was jetzt zu spanischen
Musik betrifft. Ich gucke mal, ob die irgendwo in der Gegend vielleicht spielen zurzeit.
Aber einen Termin hast du vergessen, muss ich gerade sagen. Den 40. Geburtstag meiner Frau, der ist jetzt kommende Woche. Also,
alles klar. Happy Birthday to you.
Ich muss noch so viel organisieren, erinnere mich nicht.
Schon was geplant an dem Tag?
Ist was geplant, aber da sie jetzt zuhört, kann ich das natürlich nicht raushauen, sonst wäre es natürlich ein Spoiler.
Eine Überraschung. Ja. Los geht's auf jeden Fall beim Starlight Festival um 22 Uhr. Infos zu weiteren Konzerten und Sessions sowie Tickets wie immer unter www.starlightmarbella.com zu empfehlen. Heute Abend ist eine Zirkusvorstellung mit viel Humor auf dem Boulevard in San Pedro Alcantara vor dem Monument Las Cañas. Beginn ist um 21 Uhr bei freiem Eintritt und ebenfalls um 21 Uhr tritt die Kindergesangsgruppe Estrellas heute Abend im Auditorium des Parque de la Constitución auf. Karten zum Preis von 6 Euro unter www.mientrada.net, telefonisch unter 902-646-289 oder am Kassenschalter. Und Musik mit einem Touch Flamenco bietet das Antonio Lizana Quartett an gleicher Stelle am Samstag, 20. August um 22 Uhr. Karten auch hier unter www.mientrada.net. Per Telefon unter 902-646-289 oder am Kassenschalter des Auditorios. Und kleine Volksfeste gibt es auch, und zwar von Freitag bis Sonntag in El Salto del Agua und am Freitag und Samstag im Stadtviertel Leganitos. Sascha Bandermann, wie sieht dein Kulturprogramm in Marbella in diesem Sommerurlaub aus?
Ja, ich muss zugeben, weil du das gerade gesagt hast, das Erste, was ich tue, wenn ich aus dem Flughafen rauskomme, beziehungsweise aus dem Sicherheitsbereich rechts, sehe ich dann sofort immer diese große Wand mit den Musikern und Musikerinnen, die auftreten.
Von Starlight.
Oder die schon aufgetreten sind. Das beginnt ja immer, glaube ich, so im Juni oder so. Ne?
Genau,
von daher habe ich ja auch schon einiges verpasst. Aber da gucke ich immer sofort, ob da irgendwas dabei wäre. Ansonsten, Kultur besteht dann doch aus Kartenspielen mit meinen Kindern zum Beispiel im Urlaub, ja. Aber wir sind gelegentlich unterwegs, gucken uns auch mal was in der Gegend an. Dieses Jahr haben wir es eher ein bisschen zurückgeschraubt.
Mehr Pool und Strand wahrscheinlich dann dieses Jahr, ne, oder?
Absolut, ist immer wichtig. Also man muss ja auch im Familienurlaub das machen, was der Familie Spaß macht. Und ich knapp's mir ab und zu mal ein paar Stunden raus, um eine Runde Golf zu spielen.
Ah, schön, ja. Genau. Gestern hast du gespielt, glaube ich, in Capo Pino, ne? Oder
Santa heute? Maria,
ja.
Habe ich
Santa Maria, gespielt, genau. Okay, mhm, ja. Ja, gut. Und morgen bei Klaus wird dann auch Tennis gespielt oder wird nur gequatscht und über die alten Zeiten gesprochen?
Nee, da wird nur gequatscht meistens. Ab und zu spiele ich mit meinen Kindern noch mal Tennis, auch wenn wir oben sind. Das habe ich mit meiner Frau auch schon mal gemacht. Und dann springen wir danach auch mal in den Pool. Aber normal essen wir eine Kleinigkeit, quatschen ein bisschen. Ja, auch über die alten Zeiten, absolut. Gehört auch irgendwie dazu. Und solange wir uns noch an die Themen erinnern können, dann ist es ja auch immer schön, über die noch zu sprechen.
Genau, ja, vielen, vielen Dank, Sascha Bandermann. Wir sind schon mal Ende der Sendung angekommen. Ne? Wir werden dich aber bald sehen wieder beim Magenta Sport, ne? Wie gesagt, in der dritten Liga, beim Eishockey, ne? Und vielleicht ab und zu auch beim Tennis. Ne? Also da hilfst du ja ab und zu mal aus.
Da bin ich
oder bist als Speaker dann in den großen, bei den großen Turnieren in Deutschland mit dabei.
Genau, das absolut. Und ich freue mich, das vielleicht noch als Letztes, da bitte unbedingt zugucken. Ich freue mich mega auf die Fußball-Weltmeisterschaft. Trotz allem, dass sie in Katar stattfindet, das ist so das Highlight
des Jahres. Bist du mit dabei, genau. Neben Johannes B. Kerner und so weiter, auch mit im Team, ne? Und da dürfen wir uns auf jeden Fall auch drauf freuen.
Absolut.
Danke dir, Sascha Bandermann.
Danke dir.
Und bis bald mal wieder hoffentlich.
Sehr gerne.
Zum Schluss noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Marbella. Es bleibt weiterhin warm mit Höchsttemperaturen bis 32 Grad. Allerdings weht am Freitag ein böig auffrischender Wind. Auch in den nächsten Tagen wenig Änderungen. Wir dürfen uns über einen blauen Himmel freuen. Zum Wochenanfang sinkt die Temperatur, geht aber nicht unter die 30 Grad Marke. Das Baden im Meer ist wieder frisch geworden. Um die 20 Grad beträgt die Wassertemperatur im Meer, wie man sie hier in Marbella in normalen Jahren eigentlich auch nicht anders kennt. Das war's für heute beim Deutschen Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Wir hören uns wieder, wenn Sie möchten, am kommenden Donnerstag zur gewohnten Zeit. Weitere Infos zur Sendung und Gästen und den Mitschnitt zum Nachhören gibt's wie immer auf der Facebook-Seite das Deutsche Infomagazin. Hasta luego und tschüss, bis nächste Woche, sagt Dietmar Förster. Voy de camino a la palma, en cuanto falta.